Aktiv Radyo Interview.
Und immer wenn's Ping macht, dann heisst es Aktiv Radio Interview oder Aktiv Radio Gespräch. Politik, Wirtschaft, Kultur, alles am Mikrofon bei Aktiv Radio. Und heute geht es wieder einmal um Politik. Und ich denke, das ist etwas Tragendes in der heutigen Zeit. Wer kümmert sich nicht darum, man kann die Nachrichten nicht anstellen und hören oder schauen, ohne dass man die Augen muss reiben, was jetzt wieder passiert ist. Sei das aus Amerika, sei das aus Europa oder sei das weltweit. Darum ist es mir das Glück, heute dürfen der Werner Salzmann, er ist Ständerat vom Kanton Bern, Jahrgang 1962, hier begrüssen, wo ein sehr weit und breites Spektrum im Finanzbereich, im Agrarbereich, im Armeebereich hat und uns hier relativ viel kann sagen kann, was aktuell eigentlich so läuft. Werner Salzmann, ganz herzlich willkommen.
Grüß Gott.
Werner Salzmann, wo ihr das letzte Mal bei Aktiv Radio gewesen seid, ist es noch darum gegangen, ob wir euch müssen Herr Bundesrat sagen in Zukunft. Das hat nicht stattgefunden. Wir sagen euch noch Herr Ständerat. Was ist dort so ganz genau abgelaufen, dass ihr eben jetzt nicht Bundesrat seid?
Ja, wenn man Bundesrat werden muss man eine Fraktion hinter sich haben. Dort bin ich knapp nicht nominiert worden, weil man nicht hat, zwei Berner nominieren wollte. Der Bundesrat Rösti, der heute das Amt hat übernommen, macht einen hervorragenden Job. Darum kann ich sagen, im Prinzip haben wir es richtig gemacht. Zwei Kandidaturen aus dem Kanton Bern, eine ist durchgekommen und heute haben wir mit dem Bundesrat Rösti einen Top-Bundesrat.
Hat man das schon damals können wissen an und für sich? Oder ist es eigentlich schon klar gewesen, es werden nicht zwei Berner aufgestellt? Und der Herr Rösti hatte so ein bisschen mehr Präsenz gehabt. Man hat ihn noch besser kennt als der Werner Salzmann. Ist das eigentlich schon fast klar gewesen, wo ihr in das Rennen hinein seid gegangen?
Nein, es war nicht klar gewesen, weil am Anfang es eigentlich nur wir zwei waren als Kandidierende. Und der Kanton Zürich hat mit aller Kraft noch jemanden probiert, aus dem Ärmel zu schütten. Und dann ist doch der Herr Vogt noch als Kandidat gebracht. Und dann sind noch zwei andere Kandidaturen aus anderen Kantonen. Und am Schluss waren fünf. Aber am Anfang hat man nicht gewusst, dass wir jetzt dort als Bern nicht nominiert werden könnten. Es hat doch auch viele Stimmen gegeben, die gesagt haben, wir die zwei nominieren. Aber es ging so, wie es kommt.
Was ja noch amüsant ist, ein bisschen, der Herr Rösti hat einen Agrarhintergrund und der Herr Salzmann hat auch einen Agrarhintergrund. Es gibt viele, die sagen, die haben Bauern, die haben angefangen, ein bisschen zu viel zu melden hier in der Schweiz. Nachher hat man ja den Herrn Vogt, Hans-Ueli Vogt gehabt, der ist Professor an der Uni Zürich. Und er könnte sagen, okay, jetzt hätten wir mal ein bisschen einen anderen gehabt. Und trotzdem hat es einfach wieder einen aus dieser Bauernlobby geschafft.
Denn ihr müsst wissen, die bäuerliche Ausbildung ist eine hervorragende und sehr breit aufgestellte Ausbildung. Wir haben nicht nur eine Allgemeinbildung, Betriebswirtschaft, wir sind im Pflanzenbau, in der Tierhaltung, Umweltschutz, Klima, wir sind mit allem betraut. Darum ist das breite Wissen, das man sich angeeignet in der Lehre und im Studium, ist sehr, sehr gut und auch eine gute Basis für die Politik.
Die hat mal eine Bauernlehre gemacht, ist das richtig?
Ich habe Bauern gelehrt.
Mit
Fähigkeitsausweis, eidgenössisch, ja.
Und nachher seid ihr Ingenieur geworden, Agronom an einer Fachhochschule.
Jawohl.
Also, wieso macht man das? Weil man gar nicht mehr bauen will. Also, man will eigentlich den Bauern sagen, wie man muss bauen. Darum geht man jetzt an eine Fachhochschule. Oder muss mittlerweile ein Bauer, um mit diesen ganzen modernen Technologien überhaupt noch klarzukommen? Und viele Formalisierungen und Papiere, die man ausfüllen muss, muss man mittlerweile sowieso eine Fachhochschule haben, um Bauer zu sein.
Nein, das ist gar nicht so. Bei uns war es so, dass wir sind zu Gielen auf dem Betrieb, beide jetzt Bauern gelehrt haben. Und wir haben dann eigentlich entschieden, dass der Brüdster Betrieb übernimmt. Und dann bin ich dann im nächsten Schritt, wo er noch die Fachhochschule gemacht
hat. Seid ihr traurig gewesen, als ihr das gewusst habt?
Wir haben am Anfang das zusammen besprochen.
Ist er der älter gewesen?
Nein, ist er jünger.
Also es wäre umgekehrt. Eigentlich wäre er dran gewesen, so nach bäuerlichem Recht.
Nach bäuerlichem Recht, nach altem bernischen Recht, ist der jüngste. Aber es ist keine Rolle gespielt. Wir waren uns einig, absolut einig. Was mich hart hatte, als ich den ersten Bürojob hatte, war schon das dauernde Anbinden, das Büro nicht draussen auf dem Feld oder im Stall. Das hat mich schon eher gehabt, aber das gewandelt man sich mit der Zeit.
Also es ist ja noch viel schlimmer gekommen. Also zuerst hat er ja mal gebaut. Nachher seid ihr, wollen wir sagen, in die Intelligenzia übergerutscht mit einer Fachhochschule. Und nachher habt ihr um Steuern angekommen. Und heute seid ihr Steuerfachexperte. Also viel schlimmer kann es ja fast nicht mehr gehen, oder? Also etwas Trockeneres als Steuern gibt es ja gar nicht.
Das Gegenteil ist der Fall. Die Steuern ist das ganze Leben. Wenn ihr mit jemandem zu tun hat im steuerlichen Bereich, dann hat er mit dem ganzen Leben von dieser Person zu tun. Und das macht es so hochinteressant. Und ich bin jetzt 30 Jahre in diesem Metier, ich kann euch sagen, fast jeden Tag irgendeine neue Situation oder einen neuen Fall. Und das macht es hochspannend. Und auch als Steuerexperte hat man natürlich auch die Möglichkeit, oder sollte man nicht profiskalisch handeln, sondern wirtschaftsfreundlich, aber im Handlungsspielraum, der vom Steuergesetz hat. Und das ist unser System. Unser System ist sehr gut in der Schweiz. Darum haben wir auch solche Wohlfahrt.
Genau, aber Steuern sind halt doch, für euch ist es spannend, es ist eure Stelle, es ist euer Lohn, der gezahlt wird als Steuerexperte. Und wir Bürger haben eh ein bisschen Schiss, wenn es gut wäre, wenn der Kunde, wo wir mit einem Steuerzettel ausfüllen, machen wir etwas falsch oder müssen wir dann irgendwie noch sogar noch vor eine Kadi gehen. Also eigentlich ist eine grosse Distanz vom Bürger heute zu den Steuerverwaltungen.
Das nehme ich nicht so wahr im Kanton Bern.
Der Kanton Bern ist einer der schlimmsten, oder? Was Steuern anbelangt.
Wir haben eine hohe Steuerbelastung, das stimmt. Aber ich würde sagen, die Steuerverwaltung macht eine sehr gute Arbeit und ist auch sehr weit in der Digitalisierung und Kundenfreundlichkeit. Und ich nehme es gar nicht so wahr, wie ihr das jetzt erzählt. Es ist vielleicht von Kanton zu Kanton unterschiedlich, aber das kann ich nicht beurteilen.
Wie ist das in den Steuern heute? Also, kann ich eigentlich mit den Steuern diskutieren? Kann ich sagen, lass mal, da hat man das nicht anerkannt, aber lass, ich brauche jetzt, beispielsweise jetzt im bürgerlichen Wesen, ich brauche einen neuen Traktor und ich muss jetzt das Geld ein bisschen auf die Seite tun. Und wenn ich das wieder muss versteuern muss, dann gibt das eine Katastrophe. Dann kann ich 5 Jahre den Traktor noch nicht haben. Kann man eigentlich das Gespräch vernünftig mit der Steuerbehörde noch suchen?
Also solche Sachen, wie du jetzt gesagt hast, die Anschaffung von Immobilien und Mobilien, das ist eine Sache des Steuerberaters, eine Sache der Steuerorganisation und der Steuerplanung. Die sind absolut möglich, aber die macht man mit dem Treuhandexperten. Und wenn man mit der Steuerverwaltung nicht einverstanden ist, kann man Einsprache machen und ist die Diskussion offen. Und erst wenn das Einspracheverfahren abgelehnt oder gut geheissen ist, ist dann der nächste Schritt vor einem Rekurs, was eigentlich in einen Justizbereich geht. Und da ist relativ weit weg. Und darum sage ich, die Diskussion über die Veranlagung ist relativ einfach in der Schweiz. Und ihr müsst auch sehen, wir haben in der Schweiz eine Selbstdeklaration. Andere Staaten haben das nicht. Und wenn ihr eine Steuer gegeben hat, ist es gerade eine Straftat. Und in der Schweiz ist es eben nicht so. Und darum haben wir eine ganz andere Ausgangslage in der Schweiz für die Steuerpflichtigen. Und denke auch, dass das Klima und das Steuerklima in der Schweiz bedeutend besser ist als in anderen Staaten.
Aber auch wir haben ja relativ eine hohe Staatsquote. Also gehen wir jetzt mal davon aus, jemand, der etwas verdient, zahlt 35% Steuern. Und nachher muss ich ja noch Kübelsackgebühren zahlen und muss noch Krankenkassen zahlen. Also ich habe sehr, sehr viele weitere Zahlungsverpflichtungen, die noch eingehen muss. Und dann landen wir auch in der Schweiz irgendwann bei einer 50%igen Abgabe.
Ja, vor allem mit der Krankenkasse haben wir natürlich eine Explosion in den letzten Jahren, das stimmt. Bei den Steuern ist es eher so, dass man probiert, die kalte Progression anzupassen. Und der Steuerwettbewerb funktioniert in der Schweiz, weil wir verschiedene Kantone haben, die Hoheiten haben. Und das darf man nicht kaputt machen. Darum ist eine Steuerharmonisierung für mich eine bedingte Angelegenheit. Und die Kantone müssen die Konkurrenz aufrechterhalten, dass der Druck auf die Kantone vorhanden ist, die eben eine hohe Belastung hat. Und das funktioniert heute. Und es haben aber nicht alle Kantone die gleiche Ausgangslage. Wir haben im Kanton Bern sehr viel Gebirge, Hügelgebiete und so weiter. Und wenn man das muss erschliessen und aufrechterhalten, kostet das eben mehr. Darum ist der nationale Finanzausgleich ohne Massnahmen, dass man gewisse Gerechtigkeit machen kann. Und das wird eigentlich von den Kantonen mehr oder weniger mitgetragen, wenn es nicht überproportional steigt.
Merkt man das, dass der neue Armee-Bundesrat-Chef aus dem Kanton Zug kommt und er dort so ein wirtschaftliches Verständnis mitbringt, als vielleicht, wenn die Bundesrat geworden wären im Kanton Bern?
Ich glaube, das wirtschaftliche Verständnis bringe ich genau gleich mit. Ich habe es auch studiert und du so anwenden alltag und ich denke, dass man da nicht unbedingt feststellen wird.
Ihr seid in verschiedenen Kommissionen, unter anderem seid ihr in der sogenannten SIK, in der Sicherheitspolitischen Kommission vom Ständerat. Und bevor wir darauf eingehen, gerade noch eine Frage generell zu der Kommission im Ständerat. Ständerat haben wir ja viel, viel weniger. Ein bisschen mehr als ein Viertel vom Nationalrat, Personen. Und die müssen trotzdem alle Kommissionen abdecken. Was heisst das eigentlich?
Das heisst einfach, Belastung pro Parlamentarier ist im Ständerat viel grösser, weil man eben in mindestens drei Hauptkommissionen hat. Ich bin jetzt, wenn ich alles zusammenzähle, in neun Delegationen und Kommissionen drin, wo ich aktiv bin. Und das ist natürlich eine ganz andere Belastung als im Nationalrat, wo ich auch war. Ich würde etwa sagen, mal vier.
Welches ist die Kommission, die euch am meisten beschäftigt?
Im Moment ist die Sicherheitspolitische Kommission, die natürlich im Zusammenhang steht mit all den sicherheitspolitischen Lagen, die wir haben auf der Welt, aber in Europa, mit den Kriegen, die vorhanden sind. Und die zweitwichtigste ist im Moment für mich die Wirtschafts- und Abgabekommission.
Etwas, was so ein bisschen vorbeigeht an uns in der Bevölkerung, ist, dass es immer noch Delegationen gibt, parlamentarische Delegationen, unter anderem eben eine bei der NATO. Und dort seid ihr Mitglied. Und wie geht es so im Moment, wenn ihr dort teilnehmt? Ihr seid auch in Amerika gesehen und habt dort ein bisschen reinschnuppern, wie das jetzt aktuell so tönt. Wir haben so das Gefühl, die Amerikaner wollen die NATO lockieren und wir Europäer sollten das jetzt aufnehmen und selber machen. Ist das ein Eindruck, der stimmt?
Vielleicht noch zuerst zu der Delegation. Wir sind Mitglied von Partnership of Peace. Und seitdem haben wir eigentlich auch eine Delegation, die an den Versammlungen teilnimmt. Wir haben dort Antrags- und Rederecht, aber kein Stimmrecht. Und für uns ist die Kommission eines der wichtigsten Instrumente, für überhaupt die sicherheitspolitische Lage zu eruieren. Und wir kommen dort sehr viel mit. Auf eure Frage. Die Motivation der Amerikaner in der NATO mitzumachen, ich würde sagen, wenn ich das gesehen habe, sie sind anstelle etwa von 30 möglichen Delegierten, sie sind mit 5 gekommen und das Desinteresse an der NATO oder das kleinere Interesse an der NATO ist eindeutig feststellbar gewesen aus unserer Sicht. Und auch die Aussagen, die gemacht wurden von den leitenden Parlamentariern dort, eigentlich die Forderung von Trump unterstützt.
Ist die Gefahr da, dass China und Russland das Vakuum ein bisschen missbraucht? Also ihr sagt, die sind früher mit 30 gekommen, jetzt kommen sie noch mit 5. Also die spüren ja auch, dass die NATO allenfalls nicht gleich schlagkräftig ist, wie sie mal war.
Also der Putin hat ganz sicher NATO wollen testen, wird so weiter testen. Und dass die Amerikaner sich dort zurückziehen, ist natürlich eindeutig, dass es ein Vakuum gibt. Die Chinesen sind im Moment nicht die Nation, die das militärisch ausnutzen, aber sie tun natürlich in der Sicherheitspolitik die Wirtschaftspolitik integrieren und probieren mit staatlichen Firmen Einfluss zu gewinnen in der ganzen Welt und mit denen natürlich auch die Länder erpressbar und abhängig zu machen. Und das ist das, was sie probieren. Und die Russen sind die, die eben ihr Imperium wieder probieren, zurückzuerobern. Und das ist ja das, was der Putin gesagt hat. Das ist, geht die Richtung Herstellung der alten Sowjetunion. Und das ist das, was mir Sorgen macht. Weil die Europäer sind nicht in der Lage, das Vakuum zu füllen im Moment. Die Amerikaner würden sich ganz zurückziehen. Und das ist ja die grosse Diskussion, die im Moment hat mit die 7 Willigen der Europäischen Union, die da eine Korrektur bringen wollen. Und man muss einfach wissen, die Amerikaner haben nicht nur das grösste militärische Potenzial, sie verfügen eben auch über das Kommando-Kontroll-Center. Das heisst, wenn ein Krieg in Europa müsste geführt werden, haben sie das Kommando-Kontroll-Center, das eigentlich den Einfluss hat in der Aufklärung, in den Sensoren, in der Steuerung von der hochfliegenden Raketen und so weiter. Und das ist nicht einfach eins zu eins ersetzbar. Das würde Jahre dauern. Aber ich glaube auch nicht, dass die Amerikaner jetzt würden sagen, die Europäer so in eine Situation kämen, wir würden euch das jetzt zur Verfügung stellen.
Aber reicht es, wenn man es zur Verfügung stellt? Können wir das überhaupt? Oder brauchen wir die Amerikaner, die das Ganze noch managen?
Im Moment brauchen wir die Amerikaner, die das Ganze managen. Und jetzt müssen die Europäer unter Druck von den Amerikanern mal die Investitionen in die militärischen Ausgaben erhöhen. Es wird heute nicht mehr von 2% geredet, es wird von 5% geredet. 3,5% in die militärische Ausrüstung und 1,5% in alle logistischen Massnahmen müssen gemacht werden und eben auch in Bezug auf Munitionsreserven und so weiter, dass dort die Europäer wieder mehr investieren, dass die Abhängigkeit von den USA kleiner wird und natürlich die Amerikaner jetzt Interesse weniger Geld zu investieren, weil die auch ein Riesenproblem im Budget mit der Verschuldung und das ist nachvollziehbar, dass sie von den Europäern, die in der NATO sind, erwarten, dass sie dort die gleichen Bedingungen müssen füllen müssen wie sie.
Habt ihr das gewusst, wo die gegangen sind, dass die nur mit 5 kommen und nicht mit 30?
Nein, das haben wir nicht gewusst. Das ist schon das, was interessant war für uns eigentlich. Wie kommen die Amerikaner, wie treten sie dort auf? Und es war konkurrent mit Aussagen, die wir schon gehört haben vom J.D. Vance an der Sicherheitskonferenz in München und vom Trump selber.
Das ist für mich sehr eindrücklich, was ihr jetzt gesagt habt. Oder wenn man Theorie hört, ja, die Amerikaner sind nicht mehr so interessiert, dann lesen wir das und gehen zur Tagesordnung über. Aber wenn man so etwas erlebt, dann kommt das ein reales Bild über. Das ist schon noch heikel.
Es ist für uns Sicherheitspolitiker in der Schweiz genau ein ganz wichtiger Punkt, das real zu erleben, dass wir eben sehen, die meinen es ernst. Die machen den Druck auf Europa und das bedeutet für uns Schweizer, dass wir den Weg, den wir jetzt eingeschlagen haben, die Verteidigungsfähigkeit aufzubauen, so rasch wie möglich müssen erreichen. Und wenn wir das erreicht haben, auch die Kooperation im Rahmen der Neutralität probieren aufzubauen, sodass wir im Kriegsfall sicher wären, dass unser Land nicht würde angreifen würde, weil es sich nicht rentieren würde. Wir machen nicht eine Armee, dass wir Krieg kriegen, sondern dass wir Krieg verhindern.
Wenn man die Armee auffährt, hat das auch eine materielle Komponente. Also es braucht mehr Panzer. Wir haben ja hier die Offiziersgesellschaft Panzer, die ganz klare Aussagen gemacht hat, was man wirklich braucht und was geplant ist. Und das stimmt überhaupt nicht überein miteinander. Aber eine andere Frage dazu, ich meine, ein Panzer, das könnt ihr und ich, wir können das nicht essen. Wir können einen Mörser können wir nicht essen. Und es bringt uns eigentlich nicht weiter. Das ist mal das Erste. Aus dieser Situation heraus ist das eigentlich eine sinnlose Geschichte. Oder Zeugs produzieren, das uns Menschen nicht weiterbringt, sondern nur eigentlich dazu da ist, um etwas zu verhindern. Ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht notwendig, aber man primär gesehen, hat die Menschheit ja eigentlich andere Probleme, als sich gegenseitig noch mit Waffen, Abschreckung, weil das Leben schwer zu machen. Und das Zweite, was ich persönlich befürchte, ist, wenn die Panzer da sind, dann werden sie auch irgendwann gebraucht. Wenn man in Deutschland sieht, dass Diskussionen da sind, dass man ein Werk, wo jetzt zum Beispiel VXYZ produziert wird, das umbaut, dass beispielsweise M1 Lastwagen bauen da drinnen, wo rein militärische Zwecke haben. Das ist wahnsinnig, oder? Jetzt sind da Tausende von Leuten, die arbeiten, die plötzlich Militärlastwagen bauen. Und jetzt, wenn die Depot mal gefüllt sind, dann hätten die ja theoretisch nichts mehr zu tun. Dann müssen sie irgendwann in den Krieg gehen, das ist jetzt ein bisschen krass sagen, oder? Damit die Lastwagen kaputt gehen, damit man mit Lastwagen hinten nachfahren kann. Also das Auffahren von dieser Kriegswirtschaft ist ein gesellschaftliches Riesenproblem.
Ja, der hat recht. Wir wären auch lieber, man könnte sagen, es ist nicht nötig, der Weltfrieden ist ausgebrochen. Und er hat recht, die Bedrohung aus einem Land hat zwei Faktoren. Das eine ist die Ausrüstung. Wenn die vorhanden ist, braucht es nur noch einen, der sie einsetzt. Das ist Bedrohung. Also Einsatzwille mal Ausrüstung ist Bedrohung. Und wenn man sieht, wie die Armeen ausgerüstet sind, wird eben die Bedrohungslage dann noch anders definiert. Jetzt, wir haben eine reine Verteidigungsarmee. Das heisst, wir sind nicht in der Lage, ein anderes Land anzugreifen. Wir richten uns ausrichten auf die Verteidigung der Schweiz. Und die NATO ist auch ein Verteidigungsbündnis. Die hat kein Interesse daran, irgendwelche völkerrechtlichen Verletzungen zu machen und Land zu erobern von einer anderen Stadt. Und das ist der Unterschied. Jetzt die Frage, warum muss man es machen? Wir müssen es machen, weil die Bedrohungen eben wieder da sind, wie ich vorhin gesagt habe. Es hat autoritäre Regime, die Ausrüstung haben, bis an Hals suchen.
Wer ist jetzt das Russland, ganz konkret?
Russland hat völlig auf Kriegswirtschaft umgestellt.
Es sind noch andere auch?
China, die sind auch dran, die werden den Gap erreichen. Wir haben Irak, wir haben Nordkorea, Wir haben auch die Türkei, wo man manchmal nicht genau weiss, in welchem Lager das sie jetzt sind. Die sind auch sehr gut ausgerüstet. Und da muss man schon Sorgen machen, wo wollen die genau her? Oder schauen jetzt zum Beispiel die Situation Pakistan-India, Situation im Raum Kaschmir. Das ist hochexplosiv und geredet wird fast nichts darüber. Beide Länder sind Atommächte. Wenn dort die falsche Zündschnur angezündet wird, haben wir einen Weltkrieg. Und das ist einfach nicht zu unterschätzen, wenn man die Potenziale genau anschaut. Das ist mal die Ausgangslage.
Ist das effektiv auch ein Grund in der Armee, das Potenzial zu erhöhen in der Schweiz?
Ja, es ist eigentlich der kalte Krieg, den man wieder herstellt. Früher war das ganz klar mit den Atommächten, mit der Berliner Mauer, Ost und West steht sich gegenüber. Man ging schauen, dass man etwa gleich ausgerüstet ist, dass man lange nicht angreift. Und das Gleichgewicht ist verloren gegangen mit dem Fall von der Mauer, mit der Abrüstung in Westeuropa. In Osteuropa hat man das zuerst abgemacht und wo der Putin ist gemacht, hat man das Gegenteil gemacht. Und das ist das, was heute Bedrohung ist. Und das Gleichgewicht muss man wieder herstellen, sodass man Putin immer ein klares Zeichen setzt oder den Mächten, die das Interesse haben, das Ungleichgewicht auszunutzen. Sagen, es geht nicht. Wir sind bereit und wir werden uns wehren. Und es geht darum, uns zu verteidigen und nicht irgendjemanden anzugreifen.
Primär ist es aber schon Russland, oder? Wo man jetzt im Moment in den Augen hat. Die anderen sind alle, wenn wir sagen, ein bisschen weiter weg. Und noch nicht so ganz konkret. Jetzt Russland hat ja ein Bruttoinlandprodukt etwa so wie Italien ungefähr. Also eigentlich, ich sage jetzt weltweit gesehen, nicht wahnsinnig relevant. Und trotzdem treibt sie die ganze Welt jetzt vor sich her. Jetzt fragt man, wie finanzieren die das? Die finanzieren das vermutlich über ihre unendlichen Energiequellen, die sie haben, die sie exportieren können. Sie liefern beispielsweise nach China preisgünstige Energie. Die Chinesen profitieren von dem. Und durch das gibt es die ewige Freundschaft, wie sie gesagt haben, gegenseitig zwischen Russland und China. Ist das Ganze nicht zuletzt eigentlich nicht ein echter Krieg? Klar ist es ein echter Krieg, es sterben jeden Tag ganz, ganz viele Leute. Aber ist es nicht eigentlich ein Wirtschaftskrieg? Es sind Grossmächte, die versuchen, eine neue Position auf dieser Erde zu finden. Und China nutzt Russland an und für sich, um den Westen zu beschäftigen. Und wieso geht man eigentlich nicht nach China und redet mit den Chinesen? Wenn man mit den Chinesen würde reden und die wären einverstanden, dass sie sagen, okay, der Wirtschaftsfluss ist uns eigentlich wichtiger als irgendwie eine Hegemonie über die Erde. Wir akzeptieren das jetzt und geben den Russen kein Geld mehr. Dann wäre im Prinzip in zwei Tagen fertig, oder?
Es ist ja so, dass die Russen die Sanktionen aus Europa gut können ertragen bis jetzt. Sie sind völlig auf Kriegswirtschaft umgestellt und produzieren heute eigentlich Munition und Kriegswaren. Und das Geld verdienen sie tatsächlich mit den Rohstoffen, die sie auch China verkaufen können. Und die Geschäfte über China, die laufen noch weiter als China. Man hat festgestellt, dass zum Beispiel Gas auf anderen Umwegen wieder auf Europa kommt, wo eigentlich ursprünglich aus Russland stammt. Das heisst, die Sanktionen werden umgangen mit China und auch anderen Ländern. Aber China ist der Hauptplayer drin. Wenn die Russen die Aufrüstung macht, und dann, wie der vorhin richtig gesagt, wenn sie auf Kriegswirtschaft umgestellt und praktisch keine andere Wirtschaft mehr, die nachhaltig ist, dann müssen sie fast einen Krieg machen, dass sie die Produktion wieder ankurbeln können. Und wenn sie das nicht können und den Krieg nicht mehr führen können, die werden fast näher zu einem Satellitenstab der Chinesen. Die Chinesen, die spielen genau ein solches Spiel. Weil die Wirtschaftspolitik spielt eine Sicherheitspolitik. Und die Sicherheitspolitik wird durch wirtschaftliche Tätigkeiten geschärft. Es gibt mehrere Beispiele, die man aufzählen könnte, aber grob gesagt ist es so, die Chinesen, die gehen mit staatlichen Firmen in anderen Ländern Firmen aufkaufen, machen sich dort breit und machen die Länder abhängig von China und sind auch erpressbar durch das. Und die Abhängigkeit, die führt dann dazu, dass man auf China angewiesen ist und China zum Beispiel in der Corona-Zeit mussten Masken produzieren und liefern, wo wir nicht mal imstande waren, in Europa zu produzieren und auch die Schweiz zu liefern. Das ist eine ganz gefährliche Entwicklung, wenn man einen autokratischen Staat hat, der solche Mächte hat. Und dass wir mit China reden oder die Weltwirtschaft mit China reden, aber das passiert. Aber es ist natürlich nicht das Gleiche, wenn man mit einem demokratischen Staat redet. Wenn die Kommunistische Partei sagt, es läuft so, dann läuft es so. Dann braucht es einen demokratischen Prozess, bis man drei Wahlen läuft. Also, ich sage mal, die Zuverlässigkeit ist viel kleiner in einem solchen Staat als in einem demokratischen Staat. Darum haben wir das Interesse, dass wir möglichst mit Staaten zusammenarbeiten, die eben die demokratischen Werte teilen. Und darum ist auch die Zusammenarbeit mit China wird bei vielen hinterfragt, wie weit es überhaupt gehen soll. Wir haben sehr viele Schweizer Firmen und Schweizer Unternehmer, die in China expandiert haben. Gut expandiert, aber man muss auch Gefahren sehen darin. Wir wären lieber, wir hätten einen Frieden und eine wirtschaftliche Zusammenarbeit, die in Frieden ist. Und was der Trump in China kritisiert, ist genau das Problem, dass er eben mit staatlicher Hilfe sehr billig produziert und die Waren auf der Weltmärkte geht und durch das die Amerikaner nicht mehr konkurrenzfähig sind. Das ist der Handelskrieg, was hat ausgelöst, oder? Und das ist Bauern zu trennen, Handelskrieg, Wirtschaftskrieg mit einem normalen Krieg. Das hängt immer irgendwie zusammen. Das könnt ihr fast gar nicht auseinandernehmen.
Die Welt ist relativ gut hat funktioniert, wo man miteinander freien Handel getrieben hat. Seit dem Zweiten Weltkrieg haben wir einigermaßen funktioniert. Klar hat es eben wieder Kriege gegeben. Aber es waren doch eher punktuelle Kriege gewesen. Und jetzt scheint so eine globalisierte Situation auf uns zuzukommen, wo plötzlich alle wieder aufrüsten. Und wieso kann man mit China nicht reden? Also, die sagen, das ist eine kommunistische, zentral geleitete Geschichte. Aber das heisst ja nicht, dass man nicht mit ihnen reden kann. Die Frage ist, hat man eigentlich verstanden, was die Interessen wirklich von den Chinesen sind? Die Chinesen überhaupt das Interesse, sich auszudehnen? Wollen die noch grösser werden? Wollen die noch mehr Macht ausüben? Oder wollen sie das gar nicht? Ist das chinesische Volk ein Volk, das Hegemonie betreiben will, also wirklich andere Länder packen will? Oder wollen sie das gar nicht? Wollen sie eigentlich gerne weitermachen, wie sie das gemacht haben? Und wir sind ja relativ gut gelaufen, oder? Indem China hat geliefert und es war eine billige Werkbank gewesen. Wir haben profitiert davon. Was ist da falsch dran?
China und Russland sind ganz unterschiedliche Akteure und haben die gleichen Interessen. Die Russen, das ist eher wie ein Sturm und die Chinesen sind eher wie der Klimawandel. Man weiss zwar, dass es passiert und stellt es nicht fest. Wir können ganz klar sagen, sie betreiben hohe Wirtschaftsspionage. Auch in der Schweiz findet das statt. Wir hatten sogar Studenten, die unsere Universität und der ETH studieren und solche Geheimnisse nach China transportieren. Durch das haben wir auch festgestellt, wir sind viel zu liberal in der Aufnahme von solchen Leuten und uns so zu wenig kontrollieren. Auch die Firmen, die in der Schweiz zum Beispiel das Werk aufgekauft haben, im Wallis, das ist auch so ein Punkt. Oder wenn man mit der Informatik, wo ihr ja selber auch tätig seid, mit Hyundai oder Huawei in die Schweiz kommen, wissen wir, dass dort Spionage betrieben wird. Und die Chinesen machen das auf der ganzen Welt. Zudem weil sie überall Länder in ihre Seite überziehen, wo sie Rohstoffe herbekommen. Wenn ihr die Weltkarte anschaut, ist die Ausdehnung von China, aber auch Russland in diesen Ländern, gerade in den afrikanischen Ländern, extrem gross. Und die Afrikaner tendieren eher dazu, mit denen zusammenzuarbeiten, als mit den Europäern, die früher Koloniestaaten waren von denen. Und das hat immer noch Auswirkungen. Und das merkt man einfach. Die Chinesen dürfen nicht unterschätzen in Bezug auf ihren weltpolitischen Anspruch, ihren Machtanspruch. Die wollen wirtschaftlich stärker werden als die Amerikaner und die wollen die größere Kriegsmaschinerie haben als die Amerikaner, weil sie wissen, Wirtschaft und Armee, das ist Macht. Und das ist für mich die grösste Gefahr, wenn ich sie über alles über tue, anschaue.
Also euch ein Fazit ist, es ist jetzt einfach so, wir können das nicht mehr stoppen. Wir müssen jetzt effektiv in die Kriegswirtschaft investieren.
Wir müssen nicht auf Kriegswirtschaft umstellen, aber wir müssen uns wieder verteidigungsfähig machen, dass wir unser Land, unsere Leute können schützen können, wenn es nötig wird. Und das ist eine vorbeugende Massnahme, die auf Jahre raus muss, geplant werden muss. Und die sicherheitspolitische Lage, die man hat dann beurteilt nach dem Fall der Mauer, das ist gutgläubig gewesen und nicht weitsichtig. Man hat verschiedene Massnahmen gemacht und mit der Armee 21, wo man die Armee massiv zurückgebaut in der Schweiz. Das war ein Fehler gewesen. Es ist jetzt ein wahnsinniger Hosenlopf, für das wieder herzubringen. Und das Potenzial, das wir investieren müssen, ist etwa bei 100 Milliarden. Die Zahl ist nicht falsch. Ich kann euch die auch gut erklären. Wir brauchen etwa 40 Milliarden für heute, die Armee wieder auszurüsten, die heute steht, etwa 10 Milliarden für Munition. Und für die Durchhaltefähigkeit brauchen wir dann noch einmal etwa 50 Milliarden. Das heisst, wir müssen investieren in mehr Kampfflugzeuge, in Patriot-Abwehrsysteme. Wir müssen auch Panzer und Artillerie ausbauen, dass wir überhaupt über mehrere Monate durchhaltefähig sind. Weil sonst sind wir nur für ein paar Wochen. Und das nützt natürlich nichts. Eine kleine Durchhaltefähigkeit, das ist ein potenzieller Gegner, natürlich auch immer eher bereit, so das Land anzugreifen, dann hat er schnell ausgehungert militärisch, dann haben wir immer schneller Erfolg. Und das muss das Ziel sein von der Schweiz, aber auch von ganz Europa, dass sie Verteidigungsfähigkeit herstellen, aber auch durchhaltenfähig machen.
Wir haben vorher von 5% vom BIP, vom Bruttoinlandprodukt, geredet, dass das gefordert wird. Was wird die Schweiz vermutlich machen? In welchem, ja, wahrscheinlich nicht 5%. Also 5, wir haben 800 Milliarden Bruttoinlandprodukt, 10% wären 80 Milliarden, also 5% wären 40 Milliarden. Wo wir hier jedes Jahr würden investieren und so viel braucht es ja nicht.
Wenn ich es rechne, brauchen wir etwa pro Jahr 5 Milliarden, die wir investieren können. Wir brauchen 4 Milliarden für einen Betrieb.
Das ist etwa 1,5%. Nein, vom BIP.
Nein, ich brauche etwa 9 Milliarden. 9 Milliarden ist heute etwa 1,1% vom BIP. 1% haben wir gefordert bis 2030. Und 1,1 sollte es etwa sein, dass man könnte sagen, in den nächsten 10 Jahren 50 Milliarden investieren bis 35, wo man die heutige Armee wieder verteidigungsfähig machen und Munitionsreserven ausbauen. Und in den nächsten 10 Jahren noch einmal 50 Milliarden für Durchhaltefähigkeit ausbauen. Das müsste erträglich sein, 9 Milliarden. Wenn wir sehen, wenn wir ein normales Wirtschaftswachstum haben, haben wir etwa 2 Milliarden Zuwachs im Budget. Wenn man der Armee 1 Milliarde mehr gibt, alle Jahr. Bis man die 9 hat, können die anderen gegen noch Milliarden wachsen.
Also, aber was wäre jetzt effektiv pro Jahr fällig für die Armee?
Pro Jahr wäre für mich 9 Milliarden.
9 Milliarden?
Ja.
Ja, stolze Summe.
Es ist aber immer noch sehr viel weniger als NATO-Länder müssen investieren. Hat aber auch gewisse Begründung. Wir haben keine Marine, die wir müssen unterhalten. Wir haben auch der ganze Sold- und Erwerbsersatz ist nicht in diesem Budget enthalten. Das macht auch noch etwas aus. Wir kommen dann vielleicht auf 1,3-1,4%. Aber haben auch sehr hohes BIP pro Einwohner und pro Land. Und darum ist unsere Investition darum gleich hoch oder sehr hoch, wenn man es vergleicht.
Es braucht ja auch jemanden, der sagt, ich stelle mich zur Verfügung, ich fahre den Panzer jetzt. Und allenfalls werde ich abgeschossen und bin dann nach 5 Minuten, nachdem ich kämpfe, bin ich tot. Es braucht immer noch Leute, die das wollen. Wenn wir so den Trend anschauen, ich würde lieber gerne ein bisschen Work-Life-Balance machen und mit der schönen Kunst kümmern. Haben wir denn in der Schweiz überhaupt noch Frauen und Männer, die bereit sind, nachher die hochgezüchtete Armee zu bedienen?
Das ist eine ganz wichtige Frage. Das ist der Wehrwillen, wo man überhaupt immer diskutiert, ob der noch vorhanden ist oder nicht. Das ist wahrscheinlich heute nicht mehr so hoch wie in den 90er Jahren oder kurz nach dem Krieg, wo man sieht, genau, was könnte in einem Land passieren, wenn es nicht Armee hat und Leute, die bereit sind, unser Land zu schützen. Für mich stellt sich einfach die Frage, sind wir bereit, unser Land, das eine Willensnation ist, mit unseren Werten, mit der direkten Demokratie, mit den Freiheiten, die wir alle definieren, mit dem Wohlstand zu verteidigen? Oder ist uns das gleich, wenn eine fremde Armee unser Land übernimmt, eine fremde Regierung, und das System wird ändern? Das ist die Frage, die wir drin stellen müssen. Wenn ich mir die Frage stelle, dann bin ich hundertprozentig überzeugt, dass bei einer grösseren Bedrohung auch mehr Leute bereit sind, das zu verteidigen. Die Alternative, das ist keine Alternative. Es ist einfach etwas, wo wir nicht wollen, in einem Land leben. Ich kann es vielleicht auf ein kleines Beispiel drücken. Sind wir bereit, unser Haus vor Einbrüchen zu verteidigen? Jeder beschließt SAP oder hat Überwachungssysteme und so weiter, weil er sagt, einem möglichen Einbrecher will ich nicht ermöglichen, dass er ins Haus kommt. Wenn nach dem Glauben, wenn man sagt, es ist mir eigentlich gleich, ich will mich nicht wehren, könnte die Tür offen lassen oder den möglichen Dieb im Kühlschrank bedienen. Und das will ich nicht unbedingt machen.
Aber ihr glaubt, der Wehrwille wird wieder steigen. Die Leute werden das verstehen. Und die Armee sollte aufgebaut werden. Es braucht wieder mehr Personal, also auch Milizpersonal, nicht nur Festangestellte. Und da stellt sich ja automatisch auch die Frage, wie sieht das aus mit den Frauen?
Im Moment ist es so, dass wir wahrscheinlich keine Mehrheit in der Schweiz bekommen, wo die Frauen in obligatorischen Dienst würden schicken. Das ist das, was die Ausgangslage ist, demokratisch. Aber alle Frauen, die freiwillig kommen wollen, die sind selbstverständlich.
Ja, aber warum bringen wir das nicht her? Also, das ist jetzt ganz eine interessante Frage. Also, wir sind jetzt im 20. Jahr Gleichstellung-Diskussion und der Punkt, wo es dann wirklich darum ging, an und für sich, oder, wo man Gleichstellung dann wirklich könnte durchziehen könnte, ist demokratisch plötzlich nur noch Luft?
Es gibt eine Gruppe, die generell sagt, die Gleichstellung ist noch nicht hergestellt und darum ist es nicht ein Platz, dass man Frauen jetzt schon in die Armee schickt. Das sind die Linken. Dann gibt es eine Gruppe von den Bürgerlichen, die gehören nicht dazu, sagen, die Frauen haben in unserer Gesellschaft noch eine andere Aufgabe. Nicht nur die Armee, immerhin sind die noch der Mensch, der Kind auf die Welt bringt und Kind stillt. Da bin ich heute noch nicht in der Lage, das zu machen, als Vater leider. Darum ist die Gleichberechtigung biologisch gesehen gar nicht möglich. Und die Kinder kommen in der Regel in dieser Zeit auf die Welt, wo die Soldaten ihren Dienst absolvieren. Und in dieser Zeit die Frauen an die Front zu nehmen, obligatorisch, ist schon etwas, das man muss, intensiv diskutieren muss. Aus meiner Sicht die Zeit noch nicht reif.
Es sind ja zwei Sachen. Das eine ist die Front, wo wir hoffen, dass sie nicht passiert. Wir sind ja eine Abwehrarmee. Aber eine Ausbildung machen mit den Frauen, dass sie wenigstens wissen, wie es geht?
Ja, das dürfen sie ja. Wir werden auch der obligatorische...
Aber ich glaube, 1% oder
ja.
So oder,
von den Frauen. Nein, es sind etwa 2, jetzt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Aber immer noch viel zu wenig. Mit dem Ziel, 10% Frauen herzubringen, das ist nicht erreicht worden. Wichtig ist mal, dass man den obligatorischen Einführungstag macht, dass man den Frauen zeigt, was ist möglich in der Armee. Die Frauen haben dort die Möglichkeit, alle Funktionen in der Armee zu übernehmen. Machen sie auch. Wir haben Pilotinnen, wir haben hohe Kommandofrauen, die da sind. Und darum ist eigentlich das Fenster und die Türen sind überall offen für die Frauen, die das möchten. Und wenn man dann obligatorische Pflicht würde einführen, braucht es sowieso eine Verfassungsänderung und eine Volksabstimmung.
Bei mir am Mikrofon der Werner Salzmann, Ständerat aus dem Kanton Bern. Werner Salzmann, gerne ein anderes Thema noch. Jetzt haben wir ein bisschen über Krieg geredet und Armeeaufbau und Material, das wir müssen kaufen und so weiter. Aber wir haben ja noch ein Problem, das relativ nahe ist. Das sind die sogenannten bilateralen 3. Die einen sagen dem so und die anderen sagen dem, es ist ein Rahmenabkommen. Es geht um Zusammenarbeit mit der Europäischen Union. Und da spüren wir aktuell eigentlich schon fast wieder eine neue Corona. Also die einen sagen, das muss sein und die anderen sagen, nur über meine Leiche. Bei der Corona haben wir es auch gehabt, ist am Familientisch ist diskutiert worden, ist jetzt das notwendig oder nicht notwendig, müssen wir jetzt Maske oder keine Maske und so weiter. Ohne können sagen, wer letztendlich Recht hatte. Wir gehen in eine Diskussion rein, wo ich in eine Beiz gehe und über die EU-Problematik reden. Und da gibt es zum Teil rote Köpfe. Warum?
Es gibt zu Recht rote Köpfe. Ich habe vorhin geredet von den Werten der Schweiz. Einerseits kann man die kaputt machen, indem eine fremde Armee und eine fremde Regierung die Schweiz übernimmt. Andererseits könnt ihr politische Entscheide treffen, wie in diesem Rahmenabkommen, dass man Gesetzgebung nach Brüssel delegiert und die Gesetzgebung zwar noch an einem Referendum unterstellt, aber mit dem Druck, dass man Ausgleichs- und Strafmassnahmen aussprechen würde. Also im Prinzip der Volkswille schon beeinflussen mit Strafmassnahmen. Und eine solche Änderung von unserer Struktur, das ist verfassungsrelevant. Und darum habe ich es nicht verstanden, dass der Bundesrat ohne Druck schon entscheidet, dass man nicht im Ständemehr
umgestellt hat. Da geht es ja eigentlich nicht faktisch um den Inhalt von diesem Vertrag, sondern es geht noch mal darum, über unsere demokratischen Rechte, wie wir über diesen Vertrag können abstimmen können.
Genau.
Können wir überhaupt abstimmen? Also wenn ja nur das fakultative Referendum kommt und es wird niemand Unterschriften sammeln, dann würde gar nichts passieren.
Das ist oder? Genau so.
Und jetzt sagt ihr, das reicht nicht, das fakultative Referendum, dann muss ich auch noch aufstehen am Morgen früh und Unterschriften sammeln. Ich möchte gerne ein obligatorisches Referendum, und das obligatorische Referendum hat zwangsläufig das Ständemehr drin. Jetzt kommt der Professorin Epine von Freiburg zu mir ans Mikrofon und sagt, es hat A, ganz klar keine verfassungsrechtliche Komponente, und B, ist ein Zürcher wirklich 40 Mal weniger wert als ein Urner. Das bringt sie das Argument, dass sie sagt, wenn das Ständemehr das Ding wird zu Boden bringen und die Mehrheit der Schweizer Bevölkerung wird Ja sagen dazu, dann ist eigentlich ein Zürcher 40 Mal weniger wert als ein Urner.
Ja, das ist sehr interessante Aussagen, und die würde mich fast ein bisschen erschrecken, wenn ich so etwas höre. Unser Staat, unser Bundesstaat, ist dann zustande gekommen, weil man hat Ständemehr eingeführt, hat man überhaupt die Verfassung können verabschieden in der Schweiz, und unser Land ist so entstanden. Und das hat sich in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten eigentlich sehr bewährt. Wir sind durch das überraschende Entscheidungen ausgeliefert gewesen. Wir haben immer wohlbesonnene Entscheidungen getroffen und die ganze Bevölkerung in der Schweiz berücksichtigt. Die Bevölkerung in der Schweiz berücksichtigt, ist eben auch Randregionen berücksichtigen mit ihren Werten und ihren Ansichten. Und wenn die Stände mehr rausgenommen wird, heisst das eigentlich nur die Agglomerationen, die grossen bevölkerungsdichten Regionen entscheiden, was in der Schweiz passiert. Und das ist doch nicht demokratisch. Unser Staat ist mit diesen zwei Kammern aufbauen worden. Und ich muss auch sagen, wenn ich solche Aussagen höre von einer Professorin oder von diesen Politologen, dann müssen sie mal ein bisschen Geschichte zurückschauen, was genau passiert ist in den letzten Jahrzehnten und was Stände mehr bedeutet und welche Auswirkungen es hatte. Sie sagen zwar, es sei überholt und veraltet, für mich überhaupt gar nicht veraltet. Im Gegenteil, wir merken das auch in den Gesetzgebungsprozessen im Parlament, wenn der Nationalrat etwas macht, dann der Ständerat. Wir werden nicht vergeblich als die Kammer jetzt kann ich das Französisch nicht sagen. Chambre de Réflexion werden wir genannt, oder? Weil einfach gewisse Anpassungen gemacht werden, die für unser Land wertvoll sind und unser Land weitergebracht. Das ist mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wenn man jetzt das Rahmenabkommen anschaut. Wenn wir eine Gesetzgebung auf Brüssel delegieren und die Entscheidungsprozesse, über, ob das Gesetz angewendet wird, nach dem europäischen Recht unterstellen, dann tun wir eigentlich unsere Bundesverfassung am europäischen Recht unterstellen. Und das ist ein wesentlicher Eingriff in unsere Souveränität. Und wenn dann die Gesetzgebung anstatt von unserem Parlament in Brüssel gemacht wird, ist es eine Delegierung von der Kompetenz in der Legislatur, in der Legislative, wo man einen eindeutigen Eingriff in der Verfassung hat. Und der dritte Punkt ist, ich empfehle der Professorin mal, die Verfassung durchzulesen und die Masseneinwanderungsinitiative. Und dort ist ein Artikel drin, dass man sämtliche Massnahmen, die Zuwanderung betreffen, dem Volk müssen vorlegen. Und hier geht es auch darum, dass die Zuwanderung durch die Korrektur von der Unionsbürgerrichtlinie natürlich angeführt wird. Und so das ist eine Aussage, wo man muss sagen, das ist automatisch müssen wir dort das obligatorische Referendum schließen. Oder ich verstehe den Bundesrat nicht, der ohne Druck jetzt den Entscheid getroffen und die roten Köpfe aber noch mehr angeführt hat.
Wir haben eine Kompassinitiative, die vermutlich hängig gemacht wird. Und dort ist ja die Diskussion genau darum, muss ein völkerrechtlicher Vertrag immer ins Ständemehr rein. Faktisch ist sicher die Kompassinitiative jetzt auf die EU-Diskussion hergerichtet worden, aber sie wird nachher etwas in die Verfassung hineinschreiben, was heißt, jedes Mal, wenn ein völkerrechtlicher Vertrag wird, muss er eigentlich in der Abstimmung nicht nur die Mehrheit, sondern auch noch Ständemehr überkommen. Jacqueline Badran hat für mich etwas sehr Interessantes gesagt. Sie hat gesagt, hört doch auf, einander jetzt schon wieder die Grinde einzuschlagen und zieht die Kompassinitiative führen. Lasst das Schweizer Volk zuerst abstimmen darüber, ob sie das wirklich wollen oder ob sie es nicht wollen. Und das ist ja jetzt eine Initiative und die geht ins Ständemehr rein tatsächlich. Also besser kann es ja fast gar nicht gehen. Und wenn die Kompassinitiative tatsächlich bannen abgeht, ja, okay, dann muss man sagen, das Schweizer Volk will das vermutlich nicht. Jetzt habe ich das mal gelesen und gehört, aber irgendwie ist es nicht aufgenommen worden, weder in den Zeitungen, Zeitschriften, Tagesschau und so weiter. Es scheint nicht breit diskutiert zu werden. Was kommt zuerst?
Ich bin froh um die Aussage von Jacqueline Badrat. Man sieht auch, dass sie eine demokratische Grundausrichtung hat. Und das wird sie so abhandeln, wie es eigentlich vom Volk wahrscheinlich gewünscht wird. Zuerst darüber abstimmen, ob man es oder ob man es nicht. Und dann den Rahmenvertrag am Volk vorlegen, sofern dass die Unterschriften gesammelt würden bei einem fakultativen oder bei einem obligatorischen automatisch. Jetzt vom Ablauf her Initiativen. Die sind natürlich, die Schritte sind zeitlich genau vorgegeben, wie Initiativen muss behandelt werden, oder? Ich hoffe, dass sie so schnell wie möglich eingereicht wird. Das ist mal gesagt worden, noch vor den Sommerferien. Dann könnte man den Prozess in der Bundesverwaltung, das ist eigentlich gegeben. Dann muss sie anerkannt werden und dann muss der Bundesrat eine Botschaft machen und dann kommt sie ins Parlament.
Aber ich hätte irgendwie die Möglichkeit, das zu beschleunigen.
Im Parlament könnte man es dann beschleunigen, dass man es gleichzeitig wird beraten in der gleichen Session, dass es möglichst schnell könnte im Volk vorlegen. Dort hat man die Möglichkeit, das zu beschleunigen. Was voran ist und was der Bundesrat macht, ist ein bisschen schwieriger zu beeinflussen, weil sie haben ihre Kompetenz, wie die Abläufe sind. Das müssen wir im Detail anschauen. Aber wenn man das so machen könnte, ich glaube, das wäre für den Frieden in diesem Land absolut zentral.
Warum ist dass die Intervention von der Jacqueline Badrat nicht breiter diskutiert wurde? Also ich habe wirklich das einmal gelesen, habe gefunden, das ist super, jetzt tun wir im Prinzip den gordischen Knoten aufmachen. So. Aber ich habe nachher nichts mehr gelesen und nichts mehr gehört.
Ja, vielleicht ist es so untergegangen durch die Aussage vom Bundesrat, dass es jetzt unbedingt dem fakultativen Referendum unterstellen ist, näher untergegangen. Und wir haben natürlich die Botschaft noch nicht auf dem Tisch. Das ist das Problem. Wir kennen, außer die den Inhalt exklusiv lesen können, kennt den Inhalt noch niemand. Und es ist auch noch nicht übersetzt auf Deutsch.
Aber mittlerweile dürfen alle lesen.
Wir haben das,
es ist die Exklusivität, die ist genau, nicht mehr exklusiv.
Genau, aber es kommen natürlich nicht alle dazu.
Und das ist noch Englisch, oder?
Ja,
und das ist noch Englisch. Sind noch irgendwie 700, 800 genau. Seiten.
Und das ist sehr schwierig zu verstehen, weil natürlich solche Abkommen sind auch kompliziert geschrieben und das ist eigentlich schon relativ schwierig zu verstehen.
Aber glaubt man weiss, was drin steht.
Ja, man weiss eigentlich,
es ist nicht so, dass wir nachher sagen, aha, jetzt haben wir gestürmt und gestürmt und gestürmt und dabei steht ja nur noch harmloses Zeug drin.
Ja, das ist genau so. Der Herr Resch ist kritisiert worden, sagt schon, was man machen muss, bevor er es gelesen hat. Der zentrale Punkt sind nicht unbedingt die Abkommen. Es ist eben der Systemwechsel von der Gesetzgebung und vom Schiedsgericht und vom Gericht, das er besteht. Das ist für uns der grösste Kritikpunkt. Wir müssen uns überlegen, ist es das wert, dass wir ein demokratisches oder einen Souveränitätsverlust in Kauf nehmen für eine wirtschaftliche, bessere Zusammenarbeit mit der Europäischen Union, die hoch verschuldet ist und das Wirtschaftswachstum nicht vorhanden ist. Und wenn man die Prognose von der OSZE hört, wird 80% des Wirtschaftswachstums in den nächsten 20 Jahren in den USA und in Asien stattfinden und nicht in Europa.
Also Europa hat ein Problem, denke ich, dass sie mit ihrem Euro nicht ganz klar kommen miteinander. Die Länder leiden zum Teil unter dem Euro, indem sie nicht mehr eigene Finanzpolitik machen können und eine neue eigene Währungspolitik machen können. Ungarn ist ein ganz neuer Europäer als der Deutsche und der Franzose. Frankreich hat noch nie die 3% Hürde eingehalten von den Verschuldungen vom Bruttoinlandprodukt. Frankreich ist jetzt, glaube ich, im 54. Jahr verschuldet. Also die haben noch nie schwarze Zahlen geschrieben. Deutschland will 1,5 Billionen schnell irgendwie realisieren mit sogenanntem Sondervermögen. Zwischendurch hört man noch Zahlen, 150 Milliarden, jetzt werden dann gerade noch gesprochen, damit Munition aufgefahren wird. Wobei das geht ein bisschen auf euch Mist drauf auch. Eigentlich, ihr findet das ja noch gut, oder? Ihr rüstet die entsprechend auf. Also, man fährt nach Deutschland, sieht Schulen, die verludert sind, Kindergärten, die verludert sind. Wir haben Messerstechereien in Deutschland. Jetzt ist eine Sendung gelaufen am Schweizer Fernsehen, die heisst Heimweh. Und das ist ein homosexuelles Pärchen, das zurück will aus Berlin, obwohl sie total etabliert sind in Berlin, was sagt, ich kann nicht einmal mehr voraus, ohne dass ich Angst habe. Also das ist die Situation, wo ich jetzt als Neutraler muss sagen, sorry, was will ich da mit dieser EU eigentlich? Also, dass ich mit ihnen arbeiten will, warum auch nicht? Oder? Aber will ich mich so nahe an die herbegeben?
Vielleicht eine Korrektur. Ich bin nicht der gleichen Meinung wie die Deutschen, wie sie investieren. Sie wollen Schuldenbremse brechen. Ich nicht. Die 9 Milliarden können innerhalb von der Schuldenbremse realisiert werden, wenn das der Bundesrat und das Parlament will. Einfach das als Voraussetzung. Zweiter Punkt. Ihr habt recht. Es ist genau die Wahrnehmung, die wir haben. Frankreich 55% Staatsquote und die Verschuldung steigt und steigt und steigt. Wo führt das her? Kein Land hält sich praktisch an die Verschuldungsgrenze oder den 3%, die ihr vorhin erwähnt habt. Und das Wirtschaftswachstum ist schlecht, die Kriminalität steigt, weil man eine offene Grenze hat. Frontex ist nicht so umgesetzt worden, wie man es das hat, gewünscht hat. Und darum ist es für uns wirklich ein Entscheid, der fundamental ist. Und für mich ist es in der Balance eben ein Nein, weil wir nicht nur die Souveränität verlieren, sondern uns in ein Konstrukt begeben, das eben hoch verschuldet ist und eine Kriminalitätsquote hat, die jenseits von Gut und Böse ist. Und schaut, wenn ihr ein Fass, das voll ist, mit einem Fass, das leer ist, verbindet, dann gibt es Ausgleich. Und ich habe einfach Angst, dass unser Wohlstand sinkt und wir noch in eine schlechtere Lage kommen, wenn wir das würden machen in diese Richtung. Weil sämtliche Verträge, die dann auch kommen, die werden dann auch dem Rahmenabkommen unterstellt. Und die Unterstellung, wenn die weitergeht, wird der Einfluss von Brüssel auf die Schweiz immer grösser. Und wir verlieren noch mehr an Souveränität. Und das will ich nicht. Das ist eigentlich ein schleichender Beitritt, nichts anderes. Andere sagen Unterwerfungsvertrag man hat schon gehört von Kolonialverträgen, die man da würde machen würde, weil tatsächlich eben Gesetzgebung nicht mehr selber bestimmt werden kann. Das ist das, was mir am meisten Sorgen
macht. Was macht die EU mit uns, wenn wir plötzlich Nein sagen? Also, du musst noch historisch das anschauen. 1992 haben wir den EWR abgelehnt. Das ist überraschend gekommen für die, die im EWR drin sind. 2016 haben wir das Beitrittsgesuch geködert. Also es war ein hängiges Beitrittsgesuch, das man gestellt hat zur EU. Und das haben wir nachher eigentlich denen gesagt, ihr könnt das hier die runde Ablage tun. Dann 2021 haben wir das Gleiche wieder gemacht. Dann hat es schon mal so ein Rahmenabkommen 1 geben. Der Bundesrat hat die Nase gestreckt, die Bevölkerung hin, und hat gemerkt, das kommt nie durch und hat es auch in die runde Ablage hinein. Jetzt gehen wir ins Jahr 2027 oder 2028 und das Schweizer Volk würde sagen, nein dazu. Was passiert? Also sagen die nachher nicht, jetzt könnt ihr schauen, was ihr macht. Also die Grenzen gehen zu, wir wollen mit euch gar nichts mehr zu tun haben.
Ich glaube, wir werden nicht Freude daran haben. Das ist absolut klar. Wir haben auch gesehen, was passiert. Sie haben schon vorbeugend Massnahmen ergriffen beim Erasmus und Horizon 2020, wo sie die Schweiz haben ausgeschlossen haben, die rein nichts mit den bilateralen Verträgen zu tun hat. Sie haben auch die Börsenäquivalenz abgesprochen, wo man eine andere Lösung, noch bessere Lösung gefunden in der Schweiz. Und ich rechne auch, dass es Gegenmassnahmen wird geben. Weil die EU hat immer mit dem operiert, dass sie jemanden bestraft, dass sie nicht auf ihre Linie kommen. Aber die bilateralen Verträge, die werden noch bestehen, weiterlaufen, aber werden wahrscheinlich nicht mehr erneuert. Unter dem Druck, den wir dort hatten. Und das ist dann die Herausforderung, die wir dann in der Regierung und im Parlament haben. Aber wir haben nicht nur ein Nehmen. Wir haben eine Handelsbilanz, die besser ist gegenüber der EU, als man das denkt.
Und also es ist für uns negativ?
Es ist für uns negativ.
Also die EU liefert mehr
in die Schweiz, als umgekehrt. Aber es ist so, der wichtigste Handelspartner ist die EU und Deutschland. Aber auch die USA ist ein wichtiger Handelspartner. Darum sind wir auch bemüht, das Zollabkommen richtig über die Bühne zu bringen. Aber wir müssen sehen, wir haben ja 400'000 Grenzgänger, die alltag in die Schweiz kommen arbeiten. Wenn die EU Massnahmen ergreift.
Warum ist es überhaupt so weit gekommen? Also, wenn das alles, was ihr jetzt aufzählt, heisst ja, eigentlich gehen wir zusammen in die Beiz, wir trinken ein Bier oder von mir aus ein Scocci Zero und diskutieren und nachher geben wir uns die Hand und dann machen wir weiter. Oder? Aber wenn 400'000 Leute in die Schweiz kommen jeden Tag, ja, sorry, oder? Dann müsste ich ja eigentlich als Deutscher oder als Franzose schon mal sagen, okay, diskutieren wir doch mit denen. Warum streiten wir eigentlich?
Ja, das ist die gute Frage. Aber es ist wahrscheinlich, hängt das mit unserem Wohlstand, mit unserer finanziellen Ausgangslage zusammen. Wir waren schon immer eifersüchtig auf das Wirtschaftswachstum in der Schweiz. Wir waren schon immer eifersüchtig auf das gute Steuerklima, das man hat. Das wird ja sukzessiv angegriffen und unterwandert. Probiert Einfluss zu nehmen auf das Schweizer Steuersystem. Das letzte, was wir beeinflussen aus der EU, das ist die Holdingbesteuerung, die man abschaffen in der Schweiz. Wir sehen einfach den Druck und der Neid auf ein Land, das gut funktioniert, der ist immer da. Das ist der Wirtschaftskrieg, wo er stattfindet, ist eben nicht ein Krieg mit der Armee, sondern wirtschaftlicher. Weil man sagt, oder sie sagen, wir sind eine reine Trippabfahrer, profitieren von der Europäischen Union. Dann muss ich sagen, wir haben die NEAD gebaut. Die Anschlüsse in Italien und in Deutschland fehlen heute noch. Man kann das Huckepack nicht so durchführen, wie wir es gerne hätten. Wir haben ein Landverkehrsabkommen, 40 akzeptiert in der Schweiz. Und. Also wir haben auch gewisse Stärken und Sachen, die wir ihnen auf den Tisch legen können, die die Schweiz heute anbieten. Und ich bin der Meinung, auch wenn wir dort Nein sagen, haben wir eine gute Ausgangslage, für die Verhandlungen zu führen, wie wir weiter zusammenarbeiten.
Aber muss es denn tatsächlich so weit kommen, dass wir einander gegenseitig den Schnaps abstellen? Also wenn wir jetzt die Börsenäquivalenz anschauen, jetzt plötzlich geht es ja wieder, oder? Weil sie gemerkt haben, es war nicht so gut gewesen, oder? Die ganzen Blockaden bei den Hochschulen gehen plötzlich auch wieder, weil man merkt, es war auch nicht so gut gewesen. Beim Strom wissen mittlerweile alle, dass es ein riesiges Problem gilt. Wir haben, glaube ich, über 40 Leitungen, dicke, feisse Leitungen, die ins Ausland rausgehen, einen grossen Teil in die EU rein. Also irgendwie, ich verstehe es einfach nicht.
Ja, man versteht es nicht. Ich muss auch sagen, eigentlich müsste das auf einem bilateralen, gegenseitigen Gespräch können lösbar sein, aber scheinbar ist es eben nicht mit der Europäischen Union. Die müssen auch sehen, wie sich die Union hat entwickelt. Das ist heute nicht mehr einfach eine Friedensgemeinschaft und eine Wirtschaftsgemeinschaft. Das geht heute schon mit Beschlüssen und Erlassen drin, die bis aufs Dauer in die Wohnung der Leute wirken. Oder? Und das ist eine ganz andere Ausgangslage als vor 30 Jahren. Und in eine solche Bürokratieorganisation einzugehen, das ist wahnsinnig schwierig. Und ich merke auch, wenn ihr noch mit einem Unternehmer redet, vielleicht habt ihr das schon gemacht mit einem Deutschen, einen, der baut oder eine Firma gründet, das ist unendlich schwierig und kompliziert. Und in der Schweiz werden wir genau auf den gleichen Weg kommen, wenn wir irgendwie mehr EU-Vorschriften müssen übernehmen müssen, in diese Richtung gehen. Und darum ist natürlich die Diskussion schon da, müsste die Schweiz nicht die gleichen Parameter aufnehmen, sonst ist es viel einfacher für die Schweizer, gute Unternehmer anzulocken, die hier gegründet werden können. Das ist einer der Zusammenhänge, den man muss sehen muss. Und dann tut man eigentlich die, die eine positive Entwicklung haben, werden bestraft und werden gleich so genommen. Und das ist eigentlich nicht richtig. Darum ist der Stillkrieg mit diesen Bestrafungen findet so statt. Ich kann mir das nicht anders erklären.
Aber was passiert jetzt 1927, 1928, wenn wir 2028, nicht 1900, bei 100 Jahren zu spät? Was passiert tatsächlich?
Wenn wir Nein sagen, ja, dann wird es vom Bundesrat wahrscheinlich wieder quasi ein schwarzer Tag, wie man so schön kann beim EWR. Die EU wird wahrscheinlich gewisse Strafmassnahmen ergreifen. In welcher Richtung und woher dass die gehen, kann ich nicht sagen. Sollte man vorstellen, wie der Horizon 2020, Erasmus, könnte solche Sachen
sein. Ja, das ist ja nicht so wahnsinnig viele Leute verrückt, wenn das passiert.
Das ist so,
vor allem, wenn die ETH primär wächst mit ausländischen Professoren aus der EU, weil sie sagen, in der Schweiz ist die Universität viel besser als in Deutschland oder Frankreich.
Und vielleicht hat man noch andere Massnahmen, die man schon im Köcher hat, das kann ich nicht genau sagen. Aber ich erwarte schon, dass es eine Reaktion gibt. Und dann ist eben unsere Regierung gefragt, dass sie die diplomatischen, richtigen Leute auf Brüssel schickt, dass man das kann, wieder ins Lot bringen kann. Aber dass es einen Streit gibt, ich glaube, das können wir nicht aus der Welt schaffen. Aber ich bin überzeugt davon, dass es eben muss abgelehnt werden, weil es unsere Souveränität so einschränkt. Ich will für meine Kinder und meine Nachkommen die gleiche Ausgangslage wie für mich.
Werner Salzmann, Ständerat Kanton Bern, ganz herzlichen Dank, dass ihr bei Aktiv Radio vorbeigekommen seid.
Aktiv Radio Interview.